herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche begrüßen darf. Und nachdem wir letzte Woche am Sonntag ein feierliches Triplett abgefeiert haben, ne, da hatte ich ja zu Gast gleich drei Gäste, drei Nominierte des Deutschen Entwicklerpreises 2025 in der Kategorie Innovationspreis, haben wir heute wieder eine Person vor dem Mikrofon sitzen und es ist nicht irgendjemand, sondern es ist eine Person, die bereits hier zu Gast war und damals schon war diese Person an einer ganz spannenden und irgendwie auch belastenden Stelle seiner Karriere, nämlich kurz nachdem er nach einiger Zeit der Mitarbeit das Unternehmen Games Markt verlassen hatte. Ich spreche von Pascal Wagner, den ich nun wieder getroffen habe, an einem ebenfalls spannenden wie auch belastenden Punkt seiner Karriere. Aber es hat sich was Großes getan, denn in der Zwischenzeit hat Pascal Wagner seinen ehemaligen Arbeitgeber gemeinsam mit zwei Mitstreitern gekauft und zieht den Laden jetzt komplett auf links und neu auf. In der Hoffnung, dass alles gut geht. Das ist das Thema der heutigen Folge. Vielleicht nochmal im Detail ein, zwei Worte mehr. Wir werden aber auch in unserem Gespräch nochmal drauf kommen. Gamesmarkt, diese traditionsreiche Institution, für alle wichtig, die sich gerne informieren über das, was so in der Spielebranche abgeht. Die gibt es seit 2001, wenn ich das mir richtig mit Bleistift notiert habe. Und hat in den Jahren viele Änderungen durchgemacht. Wahrscheinlich mit die größten Änderungen in den letzten zwei Jahren so etwa. Als nämlich die Berichterstattung zum einen umgestellt wurde komplett auf Englisch, um ein größeres Publikum zu erschließen, vorher immer nur auf Deutsch berichtet. Und zum anderen dann, einige Monate danach, wurde die Redaktion aus Kostengründen verkleinert. Und von dieser Verkleinerung, von diesen Kündigungen war auch Pascal Wagner betroffen, der sich dann auf Jobsuche irgendwo anders gemacht hat. Und dann eben kam es Anfang diesen Jahres zu diesem ja fast schon magischen Moment, in dem Pascal Wagner gemeinsam mit zwei anderen Musketieren Gamesmarkt aufgekauft hat und jetzt eben daran arbeitet, Gamesmarkt zu modernisieren, auf neue Beine zu stellen und irgendwie zu verstehen, wie man modernen Reichweitenjournalismus so gestalten kann, dass er den Leserinnen und Lesern Spaß macht, dass er einen Mehrwert bietet und irgendwie auch noch profitabel ist. Und wie sowas funktionieren und aussehen kann, über das sprechen wir heute. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von Gamesmarkt, habe ich in der Überschrift jetzt einfach mal Gamesmarkt 2.0 genannt und werden dabei begleitet von also, kleiner Twist, der da auf euch wartet, von der Maus von Pascal Wagner. Okay, ist jetzt schon wieder komisch, ich erkläre es kurz. Irgendwo im letzten Drittel des Podcasts meine ich im Gespräch mit ihm zu hören, dass er eine Maus klickt. Und dann wurde ich ganz nervös in dem Gespräch, weil ich mir dachte, oh nein, wenn man das jetzt hört da draußen, dann schalten vielleicht Leute genervt ab, obwohl das Gespräch so spannend ist, weil sie das Klickgeräusch nicht wollen. Und dann habe ich Pascal darauf aufmerksam gemacht, im Gespräch kann man auch alles hören. Und dann hat er aufgehört zu klicken. Und er sagte auch noch, es war nur ein Klick, aber okay, ich höre auf. Und dann reden wir weiter. Und zum Ende des Gesprächs höre ich es wieder klicken. Und dann sage ich Pascal nochmal, ich drehe ja gleich durch. Du musst aufhören, mit der Maus zu klicken. Wir sind in der Aufnahme. Und dann war er ein bisschen irritiert, aber hörte auf, irgendwas anzufassen. Und jetzt kommt der Knaller. Nach dem Gespräch, als die Aufnahme vorbei war, sagte Pascal zu mir, du, ich glaube, ich weiß, was das war. Das war gar nicht die Maus, sondern ich hatte die ganze Zeit einen Kugelschreiber in der Hand, mit dem ich geklickt habe, hinten an der Kugel da. Und dann bin ich fast ohnmächtig geworden, weil ich mir dachte, Pascal, wie doof ist das denn? Bei einer Maus, das ist es ja wenigstens notwendig zu klicken. Das ist das Übel, das man mitnimmt, wenn du irgendwas Wichtiges aufrufen musst. Aber ein Kugelschreiber, das ist ja völlig unnötiger Lärm. Naja, da sind wir uns dann lachend und weinend in die Arme gefallen, nach der Aufnahme quasi. Und euch wollte ich euch dieses Wissen jetzt schon mitgeben, damit ihr dann quasi schon mit diesem Wissensvorsprung all das miterleben könnt, was sich da im letzten Drittel des Podcasts abspielt. Es sind wirklich nur zwei Momente, in denen ich darauf aufmerksam mache, total hintergründig eigentlich, aber ich musste es erzählen. Da habe ich wirklich, danach bin ich umgefallen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, ein Kugelschreiber. Naja, es war ganz toll. Wir haben uns richtig schön unterhalten. Ihr habt das sehr genossen. Pascal ohnehin ein ganz fantastischer Mensch. Der einen Hintergrund hat in der Linguistik, der hat das studiert, der kennt sich damit richtig gut aus und war auch in einem Podcast mit mir mal zugange, um dieses Wissen anzuwenden. Darauf möchte ich unbedingt hinweisen, es war einer der schönsten Podcasts des Jahres 2023 bei OKCOOL, ein Podcast exklusiv für alle Supporterinnen und Supporter. Da haben wir uns nämlich das damals ganz frische Diablo 4 angesehen und vor allem angehört und haben mal angeguckt, mit welchen Sprachdialekten und Akzenten da Figuren sprechen, wie zum Beispiel hier die Dämonen-Oberschwester und so, und warum sie diese Dialekte haben, also welche Sprachklischees hier zum Beispiel bemüht wurden, um Figuren zu charakterisieren, was wir davon halten. War hochinteressant, so eine Analyse habe ich sonst nirgends gesehen, möchte euch darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, für alle Unterstützerinnen und Unterstützer verfügbar. Großartig. Ja. Und dann haben wir uns jetzt eben wieder gehört. Ich habe schon erzählt, worum es ging. Fantastisches Gespräch, mir hat es sehr gut gefallen und hoffe, ihr werdet es ganz genauso genießen wie ich auch. Ich wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß mit dieser Unterhaltung und allem Weiteren. Mehr habe ich nicht zu sagen. Also ehrlich gesagt, ich habe noch viel zu sagen, aber das passt hier alles gar nicht rein. Habt einfach viel Spaß in diesem Wiederhören zwischen Pascal Wagner und mir. So, ich habe mal nachgeguckt, Pascal. Du wirst jetzt fragen, was hat er nachgeguckt? Um Gottes Willen, was kann es wohl sein? Ich kann es dir beantworten. Und zwar, wann ich dich zuletzt ganz offiziell hier gehört habe. Und wenn ich nicht komplett falsch liege, dann sollte das gewesen sein im Dezember des letzten Jahres, 2024.
Und ach, das liegst du tatsächlich falsch.
Oh nein, was habe ich übersehen?
Wir haben im April noch über Rainbreaker gesprochen, aber du hast natürlich recht, als es hier um das Thema ging,
ja,
da haben wir uns im Dezember gesprochen. Ne? Ich wollte nur unbedingt diesen Witz bringen, weißt? Wir sehen uns halbjährlich, das ist schon Dom hören, das ist wie mein Arztbesuch, so, ne? Ha, Pascal, was macht die Prostata? Es ist schon drin, alles, ja.
Oh mein Gott,
alles gut.
Von meinem inneren Auge tun sie so viele Gesprächswege jetzt auf und keinen davon möchte ich nehmen. Stattdessen gebe ich zu, du hast recht, wir hatten uns seitdem mal gehört, aber ich habe auch recht, wie du es schon herausgearbeitet hast, wenn es um dich und deine Arbeit geht, war es tatsächlich der Dezember des letzten Jahres. Jetzt haben wir November, wenn wir sprechen, Ende November, kurz vor Beginn der Weihnachtszeit. Und das würde ich einfach mal zum Anlass nehmen, nicht die Weihnachtszeit, sondern dass wir Ende November haben, zu fragen, was ist denn eigentlich seit Dezember 2024 bei dir passiert? Das war ja ein Endkapitel im letzten Jahr, das ja durchaus, wie sage ich denn, aufsehenerregend war, einschneidend für dich, der Weggang von Gamesmarkt. Ich weiß auch noch damals, als wir bei OKCOOL trifft gesprochen haben, hattest du verschiedene mögliche Szenarien skizziert, wie es für dich weitergehen könnte. Was ist denn nun draus geworden in den letzten oder vielleicht vor allem in den ersten Monaten des Jahres 2025? Wie begann das Jahr für dich?
Ja, da ist eine Menge passiert, nur nicht in den ersten Monaten. Und also, ne, wir brauchen jetzt nicht aufdröseln, worüber wir damals geredet haben. So ein bisschen kommt's eh noch, denke ich. Aber was ich sagen kann, ist, dass es natürlich in keinster Weise so gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte damals. Wenn ihr da zurückgeht in dieses Gespräch, könnt ihr, glaube ich, auch einiges an Pessimismus bei mir raushören. Den habe ich auch immer noch, aber den trage ich jetzt mit mir zurück in die Branche, denn ich war ja weg von Gamesmarkt. Dann war erstmal Weihnachten und Januar und da geht nicht so viel. Ich war auch arbeitslos gemeldet, habe also ALG 1 bekommen, habe gesucht nach Stellen. Wie damals schon erzählt, viel in der Forschung, in Presse, auch in der Games PR ganz sporadisch mal Bewerbungen geschrieben die ganze Zeit und es kam einfach nichts zurück. Also ganz, ganz wenige Bewerbungsgespräche, ganz, ganz viele Absagen, auch oft ganz schnelle Absagen, so.
Übrigens, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, ja. Wir werden ja unter anderem auch gehört von Friedrich Merz, der sicherlich gerade da draußen irgendwo in seiner Bude sitzt und zuhört. Ich spüre richtig, wie er nervös wird, wenn er hört, oh, er ist nicht arbeiten gewesen.
Ja.
Um Gottes Willen, was ist hier los? Was ist hier los?
Ja, also das finde ich natürlich sehr gut, dass Herr Merz hier zuhört.
Grüße kann gehen nicht raus.
Gerne kontaktieren hinterher. Ich habe einiges zu sagen.
Ja, ich auch.
Ja, genau. Er kann ja gerne mal nächstes Jahr vielleicht zur Gamescom kommen. hat ja auch schon mal eine Kanzlerin geschafft. Ich bin sicher, da würden sehr viele interessante Gespräche zustande kommen.
Übrigens, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, Frau Merkel, ich habe Sie vor 4 Jahren eingeladen zu OKKult trifft. Damals eine Absage bekommen von der Pressestelle. Jetzt, wo Sie ja Freizeit haben, melden Sie sich doch. So, Entschuldigung, Pascal, ich musste das kurz nutzen, die Plattform.
Du musst es zum Buchlaunch machen, doch. Ja. Das ist, die PR-Agenturen brauchen immer einen Anlass. Habe ich gelernt auf meinem Job. genau, ich habe halt gesucht und lange nichts gefunden, sehr lange nichts gefunden, muss man jetzt im Nachhinein sagen, aber um in der Zeit zu bleiben. Es wurde März, April, Mai, ich habe immer noch gesucht und war aber in all der Zeit, das habe ich ja damals auch schon anklingen lassen, immer in gutem Kontakt mit meinen ehemaligen Kollegen bei Gamesmarkt. Ich wurde insolvenzbedingt gekündigt, meine 2 Kollegen waren noch da, haben das Magazin weitergeführt in der Insolvenz des Mutterverlages. Ich war immer, wie gesagt, mit denen in gutem Kontakt, habe denen Bildchen noch geschickt, News, wenn ich die gefunden habe, Fotos, wenn ich auf irgendeinem Event war, wovon die hätten berichten wollen. Wir sind immer mal wieder essen gegangen, weil wir uns eben auch einfach echt gerne mochten und mögen. Und ja.
Wenn ich da fragen darf, du hast schon gesagt, weil ihr euch mochtet und möget und sonstige Zeitstufen davon, aber wenn man mal Hand aufs Herz legt, war da auch ein bisschen der Gedanke dabei, es kann auch beruflich nicht schaden, zumindest ein Knöchelchen in der Tür von Gamesmarkt zu halten, oder spielte das gar keine Rolle?
Das ist ein schöner schöne Überleitung zu dem, weil ja schon, aber jetzt nicht aus dem Sinn von, ja, wenn sich das alles auflöst, dann gehen die woanders hin und dann können die mich mitnehmen oder ich habe dann einen Stein im Brett, einen Fuß in der Tür bei Webedia oder wo auch immer die dann landen, sondern wir haben von Anfang an, und damit meine ich von ab dem Tag, an dem mir mein damaliger Chef, der gute Stefan, der Chefredakteur von Gamesmarkt, die Kündigung vom Verlag, vom Insolvenzverwalter überbringen musste. Von dem Tag an haben wir gescherzt, ja, wenn der ganze Scheiß dann hier zusammenbricht, dann kaufen wir den auf. Dann machen wir weiter. Und diese romantische Vorstellung, an die haben wir uns auch ein bisschen geklammert, muss man sagen, und haben auch immer wieder gesagt, ja, ne, wir halten uns auf dem Laufenden und die erzählen mir, was so abgeht und wie es jetzt so läuft und ist der Verlag endlich zerschlagen und dann können wir Gamesmarkt ja kaufen. ja, und dann war Mai und im Mai hat der Insolvenzverwalter durchblicken lassen, dass ein anderes Teilmedium des Verlages nun in Verkaufsverhandlungen geht. Also der Verlag hatte mehrere Fachmedien aus unterschiedlichen Medienbereichen, Musik, Film, Games und so weiter. Und da hat sich ein großes Teilgeschäft angebahnt, weswegen dann sich natürlich die Frage eröffnet hat, was machen wir mit dem Rest? Was machen wir mit der Musikredaktion? Was passiert mit der Games-Redaktion? Und dann haben wir, ich möchte sagen kurzerhand, aber da es sich über einige Monate dann doch gestreckt hat, wir haben ein Angebot eingereicht, wir drei. Lass uns doch Gamesmarkt aus diesem insolventen Verlagskonstrukt herauskaufen.
Boah, da würde ich mal kurz einen Haken dran setzen, da kommen wir gleich wieder hin zurück, weil es ist ja wirklich ein ganz spannender Moment jetzt in der Geschichte dieses Jahres und in der Nacherzählung. Ich will vorher aber noch mal ganz kurz im Grunde auch ohne eine Frage, aber staunend stehen bleiben bei dem ersten Viertel deines Jahres 2025 und der Erkenntnis, wie schwierig es offenbar war, irgendwo beruflich neu anzudocken. Wie gesagt, das führt nicht zu einer konkreten Frage, aber ich bin erstaunt, das zu hören, weil du hast ja Wahnsinnsqualifikationen, richtig viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen, sogar ja auch noch diesen wissenschaftlichen Hintergrund mit der Linguistik und all dem Kram, dass dann es so schwer offenbar war, irgendwo anzudocken, das finde ich also bestürzend und überraschend ein bisschen.
Ja, ich kann das auch noch weiterführen. Das ist auch jetzt noch so, weil ich kann schon mal ein bisschen vorgreifen, können wir später vielleicht auch noch dazu, dass ich durchaus auch noch nach Jobs suche. Also gerade jetzt auch im so 50% Bereich, dass man dann quasi ein sicheres Standbein hat, während man sein eigenes Unternehmen aufbaut. Und da sich da nichts geändert hat. Aber ja, auch das wird der Herr Merz nicht gerne hören, aber die wirtschaftliche Lage aktuell, die ist nicht so gut. Und dann kommt gerade in meinem Bereich mit Wissenschaft und Kommunikation und Presse halt auch dazu, dass nicht nur alle Unternehmen, sondern verstärkt auch die die Institute, weil sie unter Druck gesetzt werden, auch denken, ja, das machen wir jetzt alles mit KI, da brauchen wir keine Menschen mehr. Und die Forschung und die wissenschaftliche Publikation, das macht jetzt alles die Software. Und entsprechend ist es dann doch etwas schwierig, aktuell Jobs zu finden. Das ist so, ja.
Du hast aber auch in dieser Zeit und auch in den letzten Monaten, ich kann das zeitlich gar nicht mehr richtig ordnen, ganz spannende Ambitionen gezeigt, deinen, und ich will es ja eigentlich so gar nicht nennen, aber ich sage jetzt einfach mal Blog, Language at Play. Oh mein Gott, dieser süddeutsche Akzent, Sprachfehler.
Play? Ja, ist okay.
Das harte B,
entschuldige. Ich komme aus Baden-Württemberg, ich kann das.
Ach, Language at Play, ein Projekt, das sich dreht rund um die Verquickung von Erkenntnissen aus der Linguistik und der Spielkultur. Ganz spannende Dinge, Artikel über, ich habe hier gerade die Seite nochmal vor mir, Claire Obscure, Expedition 33, Last of Us und so weiter und so fort. Eine ganze Vielzahl von ganz spannenden Perspektiven, die du aus dieser besonderen Richtung wirfst auf Spiele und Spielkultur. Und da, wie gesagt, bekam ich ja zum Beispiel als Abonnent des Newsletters mit, da hast du auch Bestrebungen gezeigt, diesen Blog in dieser Zeit auf ein neues Niveau zu heben. Auch mit dem Hintergedanken, dir da womöglich ein neues, weiteres berufliches Zuhause zu schaffen? Oder war das auch eine Ablenkung von den doofen Antworten bei irgendwelchen Jobgesuchen?
Also ja und nein. Also erstmal muss ich sagen, alles, was du vorgelesen hast, wenn man sich so jetzt auf die, nee, ist alles richtig, aber ist alles nicht von mir. Wir sind ja 5 Leute bei Language at Play und ich muss da wirklich, wirklich ganz, ganz großes, dickes Danke an die anderen rausgeben auch, vor allem an die Jenny und den Alex, weil die ganzen Artikel, die du jetzt auf der Startseite siehst, die sind hauptsächlich sind die von Alexander Bertel, ein Linguist aus Sachsen, und ganz viel, was diesen besagten Newsletter angeht, das hat die Jennifer Schild angestoßen, die kennt man vielleicht auch von Blue Sky, die und als Dionera, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mache, ja genau. Und die sind super, super aktiv und motiviert. Und ja, in dieser Kombination haben wir tatsächlich uns überlegt, da gibt's jetzt einen Newsletter, Language Snack haben wir den genannt, wo es immer ein bisschen kleine exklusive Gedanken im Sinne von, das sind kleine Textabschnitte, die sind nicht groß genug, um sie als fetten wissenschaftlichen Artikel auf die Seite zu packen. Aber die kriegt man dann im Newsletter so als Denkanstoß und dann kriegt man Termine gesammelt und Call for Papers gesammelt, damit man sich das alles nicht zusammensuchen muss, wenn man wissen möchte, was in den Game Studies gerade so abgeht. Und ja, genau, das kann man abonnieren. Und da haben wir natürlich schon auch die Idee gehabt, dass man da mal so ein bisschen Interesse sammelt und dann schaut, kriegt man, weiß nicht, über einen Spendentopf oder so, vielleicht wenigstens die Serverkosten zusammen. Das hatte ich auch, bevor ich den Gamesmarkt-Job tatsächlich bekommen habe, im Jahre 2022 kurzzeitig gemacht. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe das dann wieder eingestellt, weil ich halt gesagt habe, Leute, passt, alles klar, ich habe einen Job, der bezahlt nicht nur meine Sozialversicherung, sondern auch die Serverkosten, brauche keine Spenden mehr. Aber so einfach ist es halt aktuell nicht mehr. Deswegen, klar, da überlegen wir schon, aber das wird auch immer damit einhergehen, dass man sich nichts einkaufen muss, weil das ist auch einfach Blödsinn bei Wissenschaft, glaube ich, dass man sagt, ihr kriegt das nur, wenn ihr Geld bezahlt, weil das passiert nicht. Nee, nee.
Ja. Ja, dann können wir von hier aus ja wieder zu deiner Geschichte zurückkehren. Du hattest geendet bei der Stelle, bei der du gesagt hast, so, wir drei, Stefan Steininger, Marcel Kleffmann und du, nehmen jetzt mal einen Betrag X in die Hand, dazu gleich mehr, und werfen das in Richtung der Gamesmarkt-Brand und sagen, Leute, bleibt das kleben? Reicht das? Müssen wir nochmal nachwerfen? Und das mündete dann in eine Pressemeldung, die mich im Juli erreicht hat. Und zwar, da zitiere ich mal draus, die ehemaligen Gamesmarkt-Beschäftigten Stefan Steininger, Marcel Kleffmann und Pascal Wagner haben alle Assets der Gamesmarkt-Brand erworben. So, die große Frage ist jetzt erstmal, bevor ich zu diesem Geldbetrag komme, falls du den überhaupt nennen kannst, wie teuer sowas eigentlich ist, die Frage, warum überhaupt? Also, man kann sich ja viele Antworten auf diese Frage denken und gleichzeitig gar keine, deswegen wende ich mich einfach mal direkt an dich. Wieso überhaupt der Beschluss zu sagen, okay, wir kaufen den Laden auf, wir machen ja weiter?
Ja, da kommt eine Menge zusammen, auch, glaube ich, kann man ganz ehrlich so sagen, eine Menge Emotionales und wenig Rationales, also einiges Rationales, aber deutlich weniger als Emotionales, ne? Da kommt ganz viel zusammen. Also zum einen die dann schon mehr als halbjährliche Suche auf dem Arbeitsmarkt und Desillusionierung. Dann war das einfach, muss ich sagen, habe ich damals, glaube ich, nicht so durchklingen lassen, weil ich ja auch so war in unserem Gespräch im Dezember, ja, Games-Journalismus, alles geht, alles den Bach runter, Branchenjournalismus funktioniert nicht mehr, alles geht kaputt. Ist ja auch weiter so gegangen. Ich habe auch noch ein paar Beispiele dabei, was in der Zeit alles so passiert ist. Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber also in anderen Bereichen des Branchenjournalismus Games, aber genau, trotz allem war Gamesmarkt in der Zeit zwischen 2022 und 2024 mein absoluter Traumjob. Ne? Ich hatte ja damals auch erzählt, was ich vorher so gemacht habe, im öffentlichen Dienst, in der Linguistik, und das war einfach toll und ich wollte das auch gar nicht loslassen, gleichzeitig die Branche nicht loslassen, weil ich halt dadurch ganz viele Menschen kennengelernt habe und die Events immer toll waren, die Partys immer toll waren, ganz viele Freunde gefunden habe, die ich auch behalten habe in der Zeit, in der ich nicht direkt gearbeitet habe in der Games-Branche. Auch bei den anderen, ne? Stefan Steininger ist im Prinzip die Marke Gamesmarkt, muss man so sagen, aus Business-Sicht. Der hat bei diesem Magazin gearbeitet, bevor es Gamesmarkt hieß, und Gamesmarkt heißt es seit 2001, also da kann man jetzt rechnen, der kennt da alles, der kennt da alle, der kennt die gesamte Branche so, und der wollte das natürlich auch weitermachen. Marcel hat, bevor er nur ein paar Monate vor mir, Ende 2019 bei Gamesmarkt angefangen hat, auch fast zwei Jahrzehnte schon in B2C-Games-Journalismus gearbeitet, war bei 4Players, bevor 4Players diesen großen Wandel durchgemacht hat. Und also wir sind halt alle drei, haben richtig gebrannt für das Thema dann auch und für die Richtung, in die wir Gamesmarkt geführt haben, in die wir die Marke geführt haben, weil wir uns da halt komplett ausleben konnten in dieser Zeit. Stefan E. als Chefredakteur, zwischenzeitlich Managing Director von irgendwelchen Unterfirmen, die dann immer wieder rumgeschoben wurden, wie das halt so ist in einer Insolvenz, ne? Und wir haben uns da halt einfach was aufgebaut und das so gemacht, wie wir das gerne wollten. Wir haben ja auch aus eigenem Antrieb entschieden, dass wir das auf Englisch wechseln, was wir Mitte 2023, glaube ich, gemacht haben. Vorher war es immer Deutsch, danach war es komplett Englisch, ist es auch jetzt noch. Und diese ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, auch in spite of, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, weil mein Gehirn kaputt ist, also trotz der
entgegen aller Widerstände,
entgegen der Insolvenz, ja, und der Felsbrocken, die einem in den Weg geworfen werden da, entgegen auch diverser anderer Widerstände, die in so einem größeren Verlagsgebilde halt von oben kommen, haben wir da alles gemacht, was wir konnten, um daraus das Medium zu machen, das wir haben wollten und von dem wir dachten, dass die Branche es gebrauchen kann. Und das wollten wir auch einfach nicht aufgeben. Und dann kam natürlich auch der Trotz dazu. Gamesmarkt hat sich damals nicht gerechnet, logischerweise, sonst hätten sie mich nicht rauswerfen müssen. Der ganze Verlag hat sich nicht gerechnet, sonst wäre er nicht insolvent gegangen. Auch wenn es da andere Gründe noch gibt, über die ich nicht sprechen kann. und wir hatten natürlich auch den Trotz, ja, wir machen das besser, wir können das besser.
War dieser Trotz, wir können das besser, auch schon fußend auf konkreten Ideen, wo er gesagt hat, okay Leute, wenn wir erstmal das Steuer an uns gerissen haben, ne, dann haben wir hier tolle Ideen in der Schublade, die werden wir direkt präsentieren, damit wird alles besser? Oder ist das vor allem auch wieder geboren in der Welt der Emotionen, dass man eben sagt, Leute, wir machen das schon?
Das war schon, wir hatten schon sehr konkrete Gripes, sagt der Deutsche, glaube ich. Es tut mir leid, die Anglizismen habt ihr letztes Mal bei dem Gespräch auch schon gemerkt. Wenn euch das stört, da kann ich euch nicht helfen. So funktioniert mein Gehirn einfach. Also wir hatten ganz konkrete Sachen, die wir ändern wollen und die wir in den letzten Monaten auch angegangen sind. Und an einigen davon sind wir auch immer noch dran. Das geht los mit der Website. Also Gamesmarkt oder beziehungsweise die ganze Plattform war, als ich hingekommen bin 2022, noch auf einer ganz alten, selbstgebauten Webseitenstruktur. Die sah auch alt aus, die hatte keine Mobile-Version und sowas. Ist dann Anfang 2023 ist das gewechselt worden auf eine andere selbstgebaute Struktur, Webseite, die leider nie fertig gebaut werden konnte, aus Gründen der Insolvenz, aus Gründen, dass das outgesourcete Entwicklerteam in der Ukraine saß und dann natürlich nicht einfach weiterarbeiten konnte, als ihre Stadt von den Russen bombardiert wurde. Einfach durch die Insolvenz ist diese Seite halt auch nie fertig geworden, hat bestimmte Funktionen nicht bekommen. Und mit bestimmte Funktionen meine ich so Sachen wie, es war effektiv 2,5, 3 Jahre nicht möglich, auf Gamesmarkt ein Abo zu kaufen, ohne durch diverse Hürden zu springen. Und wenn man weiß, wie Online-Abo-Dienste funktionieren, dann weiß man auch, User springen durch keine Hürden. Entweder du klickst auf einen Knopf und du hast das Abo, was du haben willst, oder du kaufst das Abo nicht. Solche Sachen. Wir haben als jetzt eben als eine der ersten großen Sachen haben wir die Website gewechselt, haben alles gelauncht auf eine Ghost-Instanz, also auf die so ein CMS, so eine Webseiten-Modul quasi, das eigentlich für Newsletter vor allem gedacht ist, was für uns sehr wichtig ist, weil wir haben den täglichen Newsletter mit allen News, die so passiert sind in Europa in der Games-Branche. Und das haben wir halt jetzt auch, wenn du das hier veröffentlicht, dürfte es so auf Anfang Dezember zugehen, dann ist es so ziemlich genau 5 Wochen her, dass wir das alles übertragen haben, unser gesamtes altes Archiv mitgenommen haben. Also da sind knapp 62.000 Artikel drauf auf dieser neuen Webseite, ja. Wir haben dann einen Hoster in Österreich gefunden, der dann diese Ghost-Instanz verwaltet, und der hat da ganz viele neue Sachen gelernt, weil der bisher noch nichts hatte, wo man das Sitemap-Maximum von 50.000 Einträgen bricht. Da kommen ganz viele kleine so Feuer, die man dann halt löschen muss natürlich. Ne? Wir haben neue Abo-Tiers, die realistischer sind vom Preis. Sowohl für uns als jetzt 3-Menschen-Unternehmen im Vergleich zu einem riesigen Verlag im Hintergrund, als auch für User, die vielleicht das Heft gar nicht wollen, sondern nur die Online-News lesen wollen oder die Online-Beiträge und Interviews und Hintergründe und sowas. Genau. Und da sind wir natürlich noch lange nicht fertig, dass wir immer wieder auf irgendwas stoßen, was wir noch verändern müssen, ja.
Da kommen wir dann auch nochmal hin, jetzt vorher nochmal zurück zu diesem Moment, als ihr dann den Bums dann da gekauft habt. Kannst du da eine Zahl nennen oder eine Größenordnung zumindest? Weil ehrlich gesagt, ich habe da null Gefühl für, wie teuer man sich sowas vorstellen kann.
Ich sag jetzt die Zahl nicht, aber ich sag die Größenordnung und dann wird relativ klar, was das für ein Glücksgriff war. Ich muss da noch ein bisschen Kontext zu diesem Moment liefern, weil wir halt auch wussten, ne, ich habe gesagt, im Mai habe ich geendet, im Mai haben wir quasi das aufgesetzt, Ende Mai, Mitte Mai irgendwie so. Und wer in der Games-Branche aktiv ist, der weiß ja, dass wenn man auf den Sommer zugeht und auf den sogenannten August, dann da passiert recht viel in der deutschen Games-Branche. Da gibt es diese Gamescom. Und wir hatten mit der Gamescom beziehungsweise mit der Gamescom-Vorbereitung quasi eine Hard Deadline, weil wir das Gamescom Magazin, das Gamescom Daily ja machen oder machten. Das Business Heft, was im Print im Businessbereich der Gamescom ausliegt, was immer am Abend fertig gemacht wird mit aktuellen News, dann in die Druckerei kommt und am nächsten Morgen verteilt wird. Das ist made by Gamesmarkt. Quasi immer schon, seit es die Kölner Gamescom gibt. Und wir haben halt gesagt, dass wir den Bums nehmen, dass wir Gamesmarkt nehmen, wenn wir das Gamescom-Geschäft noch mitnehmen können. Das heißt, wir haben eine harte Deadline gesetzt für den 1. Juli. Wir wollen den Deal am 1. Juli über den Tisch haben. Jetzt siehst du, wann die Pressemitteilung rausging, ne, die du vorhin vorgelesen hast. Es wurde knapp, möchte ich damit sagen. Wir haben, glaube ich, zum 10.7. Haben wir den rückwirkend dann unterschrieben, den Vertrag. Das war dann auch okay, aber dann haben wir halt wirklich reingeklotzt, 4 Hefte zu machen. aber auch mit dem im Hinterkopf, dass wir das Gamescom-Geschäft mitnehmen durften, konnten, ist es ein echter Glücksgriff für uns gewesen, dass wir eine vierstellige Summe, nicht jeder eine vierstellige Summe, also schon, aber insgesamt eine vierstellige Summe nur bezahlt haben für Gamesmarkt. Das für die Marke, für das Archiv und für die Aufträge, die auch alle noch gelaufen sind, ja.
Mir liegt ein Wort auf der Zunge und zwar erschwinglich, ne? Überraschend erschwinglich.
Erschwinglich, was auch mit ein Grund dafür ist, natürlich, dass wir das Risiko eingegangen sind, ne? Weil wir haben einen rote Zahlen schreibenden Teil eines rote Zahlen schreibenden Verlags übernommen, mit Privatmitteln, drei Menschen in unterschiedlichen Stadien des Lebens. Ne? Stefan hat Familie und Kinder, Marcel hat Familie, Frau, ich habe eine Partnerin und habe ich ja letztes Mal auch drüber gesprochen, eine teurere Wohnung, kurz bevor ich gekündigt wurde, so, ne? Also und dann Arbeitslosengeld. Also das sind schon unterschiedliche Lebenssituationen, die alle drei sich nicht anbieten in Richtung von ich werf da mal Geld drauf und ist egal, wenn das Geld weg ist. So. Aber genau weil auch es erschwinglich genug war, haben wir es versuchen wollen, weil wir wussten, wenn wir dann die Arbeit auch reinstecken, wenn wir die Gamescom mitnehmen können, so wie wir uns das vorstellen, allein dann hat es sich schon gerechnet und dann können wir daraus auch was Langfristiges machen.
Habt ihr euch da, als ihr euch dann da zu dritt im Pariser Innenhof die Degen gekreuzt habt, so stelle ich mir das vor, habt ihr euch dann einander gesagt, okay, es gibt jetzt so eine Deadline, die ihr euch selbst setzt, bis dahin müsst ihr irgendwie einen Bereich der Profitabilität oder so erreicht haben, damit ihr sagt, so, das war eine gute Idee, wir machen weiter, oder habt ihr euch so einen Punkt zum Anvisieren gar nicht erst selbst gesetzt?
Doch, so einen haben wir uns gesetzt, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, wann der ist, aber also ja. Wenn es nicht funktioniert hat, werdet ihr es merken. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. Aber klar, wir haben da ganz harte Richtlinien, muss man auch einfach, ne? Wenn man mit so Gedanken wie bringe ich die Kinder eigentlich durch, so, da ist ganz klar, ne, dass man sich so einen Punkt setzen muss. Und das haben wir gemacht. Kann ich, dass der nicht mehr in diesem Jahr liegt. Also wir geben uns da schon Zeit. Und ich möchte auch so weit vorgreifen, dass es gar nicht so schlecht aussieht.
Ich wollte gerade fragen, also die Ampeln zeigen in Richtung Grün.
Also ne, allein dadurch, dass wir dieses Gamescom-Geschäft mitgenommen haben, das hat uns einfach einen Puffer gegeben, einen finanziellen Puffer, weil in diese Hefte schalten dann Leute natürlich, die großen Firmen wollen Werbung da reinschalten, die Cover von diesen Magazinen werden verkauft, das kann man sich alles angucken, wenn man auf der Gamescom ist, das ist kein großes Geheimnis, die liegen da aus und man sieht, was verkauft ist und was nicht, weil es steht ja auch drauf. Und da haben wir dann eben einfach ein kleines Polster bekommen, von dem wir uns jetzt diverse Monate schon ein kleines Entgelt auszahlen konnten. Wir haben auch einige kleinere andere Verträge mitgenommen, zum Beispiel für einen großen Retailer im deutschsprachigen Raum machen wir so Poster jeden Monat. Also im Wesentlichen, wir haben die gesamte Printdienstleistung mitgenommen, was auch halt so eine von unseren Stärken ist, weil wir halt Leute mit im Team haben, die seit 25 Jahren Printhefte machen. Wir haben die Online-Subscriptions, die jetzt erst wieder groß anlaufen. Da möchte ich, wenn ihr irgendwie zu viel Geld in der Tasche habt und Games-Branchen-News braucht und Interviews lesen wollt, schaut doch mal auf gamesmarkt.de beziehungsweise gamesmarket.global vorbei. Und wenn ihr kein Geld habt, dann bitte den Newsletter dort abonnieren, der ist auch sehr gut und kostet nichts. Ja, Werbeblock.
Ja, bitte, ja.
Genau, und wir haben aber auch einfach das Printheft noch, etwas, was ja gerne vergessen wird, dass es das in ganz wenigen Fällen noch gibt. Bei uns gibt es das noch. Wir haben ein Printheft, wir machen einmal quartalsweise immer ein großes Printheft, was nur an die PrintabonnentInnen rausgeht. Also nicht am Kiosk liegt, es ist ein B2B-Fachmagazin und da ist auch Werbung drin. Also da ist zum Beispiel auch immer das Cover verkauft und da fällt jetzt nicht so viel ab, dass man da bis zum nächsten Quartalsheft zu dritt von leben kann, weil man zahlt ja auch dann den Print aus der eigenen Tasche und man mit der Arbeitszeit, die man dann in das Heft steckt, kann man keine Event-Hefte machen oder so, wie eben wir das mit der Gamescom machen. Aber da da stolpern wir gerade so von Heft zu Heft und das sieht ziemlich gut aus, genau. Ja. Also wir haben auch eben durch diesen großen Relaunch mit der Website, das läuft jetzt so ein bisschen Soft-Launch-mäßig, weil wir das noch nicht so riesig groß verbreitet haben. Aber da wird's jetzt auch noch Launch-Aktionen geben, Pressemitteilungen, Kooperationen. Also da wir haben mit der PR-Offensive noch nicht angefangen. Vielleicht, wenn dieser Beitrag raus ist, dann schon, das weiß ich nicht. Aber da kommt demnächst auch noch was, wo wir Hoffnung reinstecken.
Dann können wir mal noch kurz bei der Finanzierung bleiben, wenn wir da jetzt eh schon sind. Also ich scrolle hier gerade noch mal mit einem blanken Browser, BB, über eure Webseite und kann feststellen, außer hier gibt's gerade einen technischen Fehler, neben diesen beiden Finanzierungsquellen, die du gerade genannt hast, also diese ganzen Verträge und Kooperationen, die rund um die Gamescom dann entstanden sind, auch in Verbund mit diesem Gamescom-Heft und diesem Online-Abo-Modell, scheint es keine Online-Anzeigen auf der Webseite selbst zu geben. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Wir haben auf der Website haben wir keine Werbung.
Liegt dahinter eine moralische Entscheidung oder das Wissen, dass diese Online-Anzeigen sehr schlecht bezahlt sind oder beides?
Da kommt Diverses zusammen. Also ich glaube, moralisch brauchen wir jetzt nicht aufmachen, dass wenn wir im Heft Sachen verkaufen, dass wir online da drüber stehen moralisch. Das ist, glaube ich, Käse. Ich bin ja vocal durchaus auch, dass ich kein Freund bin von Werbung im Kontext des Spielejournalismus. Das haben wir auch im Dezember gesagt. Muss da realpolitisch damit leben, dass ich anders nichts zu essen habe gerade. Und ich glaube, den anderen Verlagen geht's halt auch ähnlich, beziehungsweise den RedakteurInnen. Man muss halt auf die journalistisch-Marketing-Trennung achten, ne? Das durchaus, aber der zweite Punkt, den du genannt hast, der trifft es im Prinzip voll ins Schwarze, weil Online-Werbung ist dank der ganzen Entwicklung, die von Facebook-Werbung bis Google stellt, 7-minütlich seinen Algorithmus um, da ist nichts zu holen. So.
Ja. Ja, ganz kurz nur am Rande. Ich höre dich manchmal, wahrscheinlich um dich selbst zu beruhigen, mit der Maus über die Webseite von dir klicken und scrollen. Vielleicht kannst du es kurz sein lassen. Man hört's leider.
Es tut mir leid. Ich habe einmal Gamesmarkt aufgemacht, um zu gucken, was du gerade anguckst. Und schon wurde ich erwischt.
Das anstehende Weihnachtsfest ist ja, ich kann dir nur empfehlen, so eine Silent-Maus zu kaufen. Ich habe so eine, man hört nichts. Ich klicke, seit wir sprechen, alle 12 Sekunden mehrfach. Nichts ist zu hören.
Na gut, ja. Ich wurde gescholten.
Das nur am Rande. Aber das ist ja hochspannend. Genau, und nochmal zum Thema Finanzierung. Genau, du hattest erzählt von diesem Gamescom-Kapitel und jetzt nochmal kurz zu diesem zu den Online-Subscriptions. Die laufen jetzt wieder an, hast du gesagt. Jetzt habe ich das wieder weggeklickt. Mein Gott, da ist es wieder. Ihr bietet im Grunde, wenn ich das richtig sehe, eine Abo-Stufe an, und zwar die für ein 12 € pro Monat Abonnement. Da heißt es dann bekommt man natürlich den gratis Newsletter, aber eben auch exklusive Interviews, Einblicke in irgendwelche Marktanalysen und so weiter und so fort. Erstmal übersehe ich noch was oder ist es das? Also es gibt nur dieses 12-Euro-Ding.
Das ist jetzt kurzer Kontext für diesen Termin. Dom und ich schieben diesen Termin schon seit Wochen vor uns her, weil immer einer krank ist. Im Prinzip hätten wir diesen Termin jetzt noch 2 Tage verschieben müssen, weil jetzt gerade in diesem Moment sitzt der Kollege da und bastelt das dritte Tier, das Print-Tier. Also wenn ihr das hört, könnt ihr alles ignorieren, was Dom gerade gesagt hat. Also wir haben 3 Tiers. Wir haben den Newsletter für kostenlos. Ne? Das ist ein richtig, richtig großer Support, wenn ihr das abonniert, weil der Newsletter auch als Vermarktungsgrundlage dient. Ne? Da gibt's dann Sponsored Newsletter und wir haben auch eine Jobplattform, wo Leute natürlich, Firmen natürlich viel lieber ihre Jobs schalten, wenn es viele Leute erreicht. Ne? Also da würdet ihr uns auch sehr helfen, wenn ihr den Newsletter abonniert. Und ich glaube, auch euch könnte das dann interessieren, wenn ihr euch für die Gamesbranche interessiert, weil wir halt die News machen, die dann immer gesammelt sind. Dann haben wir natürlich so das Grundtier, ist das Online-Tier, wo man dann die ganzen Infos, die exklusiver sind, beziehungsweise die wir halt, was haben wir jetzt? Ich darf ja nicht scrollen auf der Website. Also ich muss jetzt aus dem Kopf raus, muss ich gucken. Wir haben halt ganz viele Interviews, die wir immer machen mit Leuten aus der Games-Branche. Wir haben Hintergrunddaten, die wir auch in Kooperation mit teilweise anderen Unternehmen erheben. Und das kriegt man dann halt alles, wenn man uns da mit dem Geld unterstützt. Und dann gibt's halt noch das Print-Abo oder soll es dann geben, wo alles das drin ist, plus ihr kriegt alle Hefte zugeschickt, die wir machen. Also einmal im Quartal 1 plus alle Sonderhefte, die wir machen. Das ist nämlich dann auch so ein Ding. Wir haben das hat sich über die letzten Jahre sehr bewährt und ist auch mehr geworden. Wir machen Spezialhefte, sowohl thematisch für uns als auch für Auftraggeber. Wir haben zum Beispiel mal eins für Baden-Württemberg gemacht, über die baden-württembergische Spielebranche. Und ich mache jedes Jahr, das ist jetzt dieses Jahr, hat das nicht funktioniert, weil das genau in die Zeit gefallen ist, wo ich halt nicht bei GamesMag gearbeitet habe. Aber mein akademisches Steckenpferd konnte ich halt nie loslassen und habe davor jedes Jahr so ein akademisches Heft gemacht über: Was lernt man an der Uni in Games? Wie kommt man von der Uni dann in die Spieleindustrie? Welche Weiterbildungen gibt es und welche anderen Industriezweige wollen dich auch, wenn du was mit Games studiert hast? So dieser Working in Games Aspekt. Und solche Sonderhefte sind da halt auch mit drin. Genau, und das sind diese drei Grundangebote, die wir halt haben und die wir halt auch für User haben, also für, ich sag jetzt einfach mal so lose, B2B2C, also wir sind eine B2B-Website, aber wir haben natürlich auch Sachen, die einfach Leute interessieren, die sich für Spielkultur und Spieleindustrie generell interessieren, ohne halt jetzt in so einem Unternehmen zu arbeiten.
Ja. Wie entscheidet ihr denn, was exklusiv quasi ist? Das heißt, alles klar, da machen wir das kleine Schlösschen drauf. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen durchgearbeitet. Es ist schwer, einen roten Faden zu sehen, was irgendwie Rahmung angeht, dass man erkennen kann, okay, das sind typische Exklusivinhalte. Also da ist ein Porträt über ein deutsches Studio mal dabei, ein Interview mit der Verdi, ein vertiefendes, ein Beitrag über die Launch-Spiele der Switch 2. Das sind ganz unterschiedliche Textarten, was zumindest die Themen und die Ausrichtung angeht. Welcher Gedanke steckt da dahinter? Weil es ist ja wirklich eine spannende Frage, was ihr quasi frei zugänglich macht, auch um Leuten zu zeigen, guck mal, das machen wir, das ist die Qualität, mit der wir arbeiten, und bei welchen Dingen ihr sagt, so, das packen wir in diesen Bereich rein. Wie findet diese Entscheidung statt?
Also im Prinzip ist das eine realistische, eine pragmatische Entscheidung, und die Trennlinie ist im Wesentlichen News für alle, so, ne? Zum einen, weil du brauchst die Laufkundschaft, du möchtest auch in den Suchmaschinen gefunden werden. Es ist auch ganz pragmatisch, ja, wenn alle die News haben, da brauchst, also ist ja Quatsch, setzt du die ja nicht hinter die Paywall, guckt ja niemand. Und alles, was wir selbst groß recherchieren, also irgendwelche Reportagen, was bei uns sehr, sehr, sehr groß ist, sind Marktdaten, Aggregationen und sowas, ne? Über den europäischen Markt, einzelne Länder angucken. Ich höre schon wieder, das zieht sich hier auch durch unsere Gespräche. Schon im Dezember musste Dom an die Tür, weil es geklingelt hat. Ich hoffe, Dom schneidet es hier raus, sonst ist es jetzt richtig unangenehm für euch. Aber eure Aufnahme läuft noch, keine Sorge. Es ist nur, ich höre zu, wie Dom gerade an der Tür dem Postboten sagt, in welchen Stock er laufen soll. Es geht echt lange, es müssen hohe Treppen sein.
So, entschuldige, ich wollte es ignorieren, aber er hat einfach nicht aufgehört zu klingeln und dachte mir, okay, wenn es so wichtig ist, dann gehe ich da halt hin.
Hast wieder Backpapier für die Heißluftfritteuse bestellt.
Ich verrate gar nichts mehr. So, entschuldige, du hattest gerade erzählt von Aggregationsdaten und all dem Kram. Kannst du da nochmal einsteigen?
Also das ist im Prinzip ist das eine sehr pragmatische Frage erstmal, weil wir halt sagen, okay, alle News kommen vor die Paywall, weil es macht auch überhaupt keinen Sinn natürlich. Ne? Zum einen möchtest du ja trotzdem so viele Newslesende wie möglich erreichen, auch über die Suchmaschinen. Und zum anderen sind die News ja eh öffentliche Daten, oft andere Magazine haben das auch. Also kommt ja auch niemand zu dir, um das zu lesen, wenn er nicht eh zu dir kommen möchte oder dich halt findet auf den Suchmaschinen. Und die Sachen, die wir exklusiv für halt die AbonnentInnen machen, das sind vor allem halt, weil wir ein B2B-Medium sind, Branchenhintergründe, also Interviews mit Menschen, über Menschen sollte man sagen, aber auch über halt Produkte und Unternehmen, Das ist ein ganz, ganz großes Ding einfach im B2B-Journalismus, sind Köpfe, ne, mit Menschen reden, Menschen, die irgendwas zu erzählen haben, die irgendwie ihr Unternehmen aufgebaut haben, die eine spezielle, tolle Idee haben oder einfach auch einen Zufallserfolg vielleicht hatten und über das sprechen wollen. Vor allem ganz, ganz, ganz groß bei uns sind aber Daten in jeder Form, Marktdaten, Datenaggregationen aus unterschiedlichen Studien, die wir teilweise auch in Kooperation mit anderen Firmen bekommen oder mit Aggregatsfirmen. Und das sind halt einfach, das sind Sachen, damit arbeiten Unternehmen halt auch, ne? Und deswegen können wir sagen, ja, wir haben das zusammengestellt, wir haben da Arbeit reingesteckt, ihr wollt das haben, also lasst uns doch ein Abo da. Und dann natürlich, ne, Porträts, hattest du ja auch gesagt, wir haben Porträts über Studios regelmäßig. Regelmäßig heißt in dem Sinne, aktuell ist es, glaube ich, einmal im Monat. Das wird aber auch demnächst mehr. Wir haben Porträt über nicht-männliche Personen in der Spielebranche, aktuell auch einmal im Monat. Einfach so Sachen, so wo wir viel Arbeit reinstecken, wo wir große Artikel drüber schreiben. Die Sachen, die ins Heft kommen, werden dann natürlich auch online veröffentlicht. Und ja, das ist so im Wesentlichen die Leitlinie, die wir fahren.
Du hast gesagt, das ist jetzt einigermaßen frisch angerollt, dieses Abo-Modell und ja auch diese Idee, dann diese Trennung vorzunehmen auf die Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast. Kannst du trotzdem schon so ein kleines Gefühl uns dafür geben, wie gut dieses System denn funktioniert? Weil ich finde, es ist ja auch eine Frage, mit der ich mich ja auch selbst beschäftige bei OrkiCool, und ich kann dir mal vorausgeben, woher diese Frage jetzt kommt, aus welcher Richtung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Dinge auf diese Art und Weise sehr streng voneinander trennt, also zu sagen, es gibt eine Art von Gratisinhalt regelmäßig und dann diese tiefen Stücke, wie auch immer sie dann aussehen, sind immer und ausschließlich für Unterstützerinnen und Unterstützer, dass dann dieses Diffundieren von Menschen geringer ist, die sagen, okay, bisher habe ich immer gratis genossen und jetzt möchte ich diesen Kram unterstützen, dass der geringer ist, bis man den Menschen hin und wieder Beispiele aus diesem Exklusivbereich vorsetzt und sagt, guckt mal, das ist die Art von Inhalt, die euch erwarten würde, wenn ihr dieses Angebot auch finanziell unterstützt. Also mit anderen Worten, arbeitet ihr auch mit Ausnahmen, sage ich mal, mit Stücken, die ihr dann extra nach vorne zieht und den Menschen zeigt, oder trennt ihr das streng? Und wie gesagt, wie gut läuft das denn?
Also ein bisschen muss ich relativieren, ne? Also du hast gesagt, wir haben das erst anfahren lassen. Also wir haben jetzt auf dieser neuen Webseite die neuen Preislinien im Prinzip. Das ist das, was neu ist, weil dieses Gamesmarkt Plus hieß es damals groß. Das gibt's seit 15 Jahren oder so. Es war halt nur in den letzten 3 Jahren durch diese nicht fertig programmierte Webseite, von der ich erzählt habe, nicht mehr einfach bis realistisch möglich, Leute da reinzubringen. Das hat also quasi pausiert. Wir haben aber weiter in dieser Zeit auch Plus-Inhalte gemacht, weil wir hatten ja einen Abo-Stamm und den haben wir auch mitgenommen. Und das ist halt, dieser Abo-Stamm ist halt ganz, ganz streng B2B, also deutsche Games-Unternehmen. Sind das? Das war einfach bis vor 5, 4 Jahren war das nicht nur das Kernpublikum, sondern das einzige Publikum, was wir ja allein durch die Englischumstellung schon jetzt erweitert haben, was wir erweitert haben dadurch, dass seit ich dann 2022 dabei war, ich ganz viel Akademisches und Game Design Studiengänge und so mit reingenommen habe. Jetzt, als ich zurückgekommen bin, habe ich Tabletop mit reingenommen, weil ich glaube, das hatte ich auch schon angedeutet letztes Mal, in eine tiefe Magic the Gathering Sucht gefallen bin im letzten Jahr und mich dann halt auch angefangen habe, persönlich für Tabletop und Card Game und die ganze Ökonomie dahinter zu interessieren und da einen Bereich aufgemacht habe, den man auch auf der Website findet. Deswegen kann ich nicht so richtig was dazu sagen, ob wir jetzt einen riesen Erfolg damit feiern, weil wir haben halt so eine Linie und die geht stetig so ein bisschen nach oben seit 25 Jahren. Ne? Und glücklicherweise geht die jetzt wieder ein bisschen nach oben, nachdem wir 3 Jahre uns am Kopf gekratzt haben, wie wir denn die Leute dazu bringen, hier, also vor allem, ne, die Leute, da sage ich jetzt, Leute, die sich einfach dafür interessieren, weil wenn wir mit einem mittelgroßen deutschen Spieleunternehmen mit, weiß nicht, 50 Mitarbeitenden und 3 Tochterfirmen reden, die brauchen das Online-Ding, also das Online-Formular nicht, weil denen schicken wir eine Rechnung. Die sagen, wir hätten gerne das Magazin und dann kriegen die eine Rechnung geschickt und das geben die durch die Buchhaltung. Und das hat immer noch alles immer funktioniert. Und deswegen hat es im B2B-Bereich gar nicht so sehr aufgefallen, dass man so eine Website hat, wo man jetzt nicht einfach sich ein Abo klicken kann, wenn man da Lust drauf hat, das zu lesen. Wir haben aber halt in dieser Zeit diese B2B2C, nochmal dieser komische Begriff, Crowd, interessierte Menschen einfach nicht mitnehmen können. Und das können wir jetzt. Und das, da kann ich sagen, da haben wir halt einfach noch nicht angefangen, so richtig zu trommeln und zu sagen, hey, ihr könnt es jetzt richtig, ihr könnt das jetzt auch lesen und ihr könnt auch den Newsletter kriegen, wenn ihr wollt, wenn ihr nichts zahlen wollt. Und da müssen wir jetzt groß mit anfangen, genau. Aber diese Kernsache hat sich eigentlich gar nicht geändert seitdem, ne? Auf eine gute Art gar nicht geändert.
Ist es für euch denn auch interessant, also ist das auch eine mögliche Strategie für euch zu sagen, wir gehen auch mit unseren Inhalten und wem wir ansprechen und erreichen wollen, über die Grenzen der Branche, die ihr jetzt ja ohnehin noch weitergezogen habt durch diesen Wechsel vor einiger Zeit auf Englisch, wir gehen darüber hinaus und versuchen auch Menschen anzusprechen, die nicht Teil der Branche sind, aber eben interessierte Verfolger der Branche, also womöglich Spielerinnen und Spieler, die sich eben tiefer mit dem Medium und all dem Kram interessieren. Ist das etwas, was ihr auf dem Schirm habt als Zielgruppe und sagt, okay, da wollen wir auch gezielt mit Inhalten hin für diese Menschen oder ist das etwas, worüber ihr euch noch keine Gedanken gemacht habt?
Schon, also Gedanken gemacht haben wir uns da schon. Das ist auch ein Punkt, wo wir immer mal wieder drüber reden, wo wir auch unterschiedliche Positionen einnehmen. Ich spreche da jetzt mal nur für mich. Ich bin jemand, der sagt, auch aus persönlicher Erfahrung, weil bei mir ist es ja genauso gewesen, ne? Ich war interessierter Spieler, dann habe ich Medien konsumiert, die aus der Spielebranche herauskamen. Immer wieder gern die Anekdote, dass ich Language at Play angefangen habe, weil ein gewisser Dom Schott Archeo Games gemacht hat.
Und es wird jedes Mal falsch ausgesprochen. Archeo Games.
Nein.
Archeo Games.
Das ist ein Pokémon und das habe ich damals schon so genannt, als ich es aus dem Bernstein in Mamoria City geholt habe. Und das bleibt so. Genau. Und einfach, dass ich gesehen habe, was da passiert und dass man da was machen kann und dass das cool ist. Also, ne, dass Spiele nicht einfach entstehen, sondern die Hintergründe dazu. Das hat mich überhaupt selber da reingeführt. Und dann habe ich ja auch dieses Wissenschaftskommunikation-Ding, was ja nicht einfach nur bedeutet, ich will senden, sondern der Grundgedanke dahinter ist ja, ich mache irgendwie hoffentlich komplexe Dinge so verständlich, dass sie nicht nur verstanden werden können, sondern auch verstanden werden wollen, also Spaß machen. So, und denselben Gedanken kann man ja auch anwenden, wenn man als Branchenpresse Menschen erreicht, die nicht in der Branche sind. So, ja, also für mich ist das ein großes Ding. Da werde ich auch oder werden wir auch, glaube ich, über die nächsten Jahre ganz, ganz viel experimentieren, weil ich das super spannend finde. Ja, muss mal gucken, ne? Weil wir sind halt einfach drei Leute und wir haben eine sehr begrenzte Zeit, die wir reinstecken können, die müssen wir aufteilen, weil wir müssen die Hefte machen, wir machen unsere gesamte Verwaltung selbst. Und da kann es durchaus sein, dass ich auch dann sagen muss, nein, ich mache jetzt muss jetzt erstmal das machen, bevor ich was anderes, was ich machen möchte, machen kann. Aber diese Perspektive, die habe ich ganz, ganz groß. Also für mich ist das etwas ein zentraler Wunsch, ohne sagen zu können, dass das eine zentrale Agenda ist jetzt, aber ein ganz zentraler Wunsch, da mehr Leute zu erreichen, die sich vielleicht auch einfach von außen für die Branche interessieren, weil halt auch einfach, muss man ja sagen, ne, immer mehr haben die finanziellen und politischen Hintergründe der Games-Branche einen Einfluss auf die Spiele, die man spielen kann, beziehungsweise kann man auch sagen, die man dann nicht spielen kann, weil sie nicht rauskommen, weil sie eingestampft werden, weil sie von vielleicht einem Actor produziert oder finanziert werden, den man nicht unterstützen möchte und weswegen man dann sagt, nee, danke, das spiele ich jetzt vielleicht lieber nicht und so Zeug. Also die Branchenberichterstattung wird, glaube ich, immer wichtiger und interessanter für Leute, die sich für die Spielkultur als solches interessieren.
Ich finde das echt hochinteressant und vor allem auch spannend zu hören, dass ja noch so viel Potenzial dann sogar noch ja im Raum stehen bleibt, dass man noch erst später ausschöpfen beginnt oder es zumindest versuchen wird. Ich muss da denken an eine Website, die du auch kennst, die mittlerweile anders heißt, und zwar ursprünglicher Name Gamasutra im englischsprachigen Bereich. Auch so, ne, Brancheninfos und Artikel und so ein Kram, die sich dann aber auch in dem Angebot erweitert hat, mehr auch in meiner Wahrnehmung auf Spielerinnen und Spieler zu gehen und jetzt diesen wahnsinnig generischen Titel hat GameDeveloper.com. Also, naja. Aber daran musste ich denken. Ist das auch eine Parallele, die du auch manchmal im Kopf hast, wenn du über eurem eigenen Angebot brütest?
Ah, das ist ja eigentlich genau die Gegenrichtung, ne? Also Gamasutra hat ja durch die Namensänderung sich quasi so ein bisschen in den eigenen Fuß geschossen. Also nicht nur durch die Namensänderung, dadurch, dass es vom Namen her allein schon branchenlastiger wirkt und das Konzept davon ist ja oder war ja, ich habe das nur die ersten Monate so richtig verfolgt, dass da einfach Game Devs wirklich ihre Postmortems, ihre Gastartikel und sowas veröffentlichen können. Und da kommst du ja schon beim ersten drüber nachdenken, kommst du da in eine super prekäre Konfliktsituation, weil die Devs oder sagen wir einfach mal die GastautorInnen, die das Zeug schreiben, ohne bezahlt zu werden, sondern weil sie halt ihre Infos rausgeben wollen, weil sie anderen Devs helfen wollen oder weil sie ihr Spiel bewerben wollen, die wollen gelesen werden. Das heißt, die wollen vor einer Paywall sein. Das Medium möchte Geld verdienen. Das heißt, die möchte die exklusiven Insights und die speziellen Artikel von prestigeträchtigen Namen hinter der Paywall. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Game Developer das so richtig auflösen konnte, ehrlich gesagt. Das ist jetzt kein Verlagsinsight. Ich weiß es nicht. Das sind alles nur persönliche Beobachtungen, die ich so mit eben dem Educated Guess eines selbst Magazin nun Verlegenden gemacht habe. Aber das ist so ein bisschen die Richtung. Ich würde das jetzt mal ganz vorsichtig als abschreckendes Beispiel bezeichnen. Also so sollte man nicht denken.
Ja, Gegenteil von abschreckendes Beispiel ist übrigens die Art und Weise, dass nur mal am Rande, wie ihr eure Beiträge strukturiert. Mir ist das sehr angenehm aufgefallen und ich schieb das einfach mal auf die Konsequenz daraus, dass ihr eben keine Online-Anzeigen schaltet. Was ich meine ist, wenn ich bei euch News lese oder so ein Kram, habe ich das Gefühl, ich komme in kurzen Texten sehr schnell zu der Information, die mir versprochen wurde und die ich auch lesen will. Und das klingt eigentlich wie ein No-Brainer, so sollte es sein, aber wer da draußen auf anderen Webseiten liest, weiß, so ist es sehr selten. Gerade bei Redaktionen, die viel mit SEO und auch viel eben mit Anzeigenfinanzierung arbeiten, die neigen dazu, aus dieser Überlegung heraus, ihre Newsbeiträge zu strecken, zu beginnen, die ersten zwei Drittel noch zu füllen mit Kontext und Wiederholung und so ein Kram und die eigentliche Info ans Ende zu setzen, um eben die Verweildauer von Besucherinnen und Besuchern zu erhöhen, um die Anzeigemöglichkeiten von Anzeigen zu steigern. Und das alles fehlt bei euch im schönsten Sinne und deswegen gleite ich über eure Webseite und lese mit einem sehr angenehmen Gefühl diese Texte. Also das nur mal am Rande. Ich finde das sehr schön, dass man dann diese Auswirkungen merkt, wenn das Geschäftsmodell eben ein anderes ist.
Das erfreut mein Herz, Dom, dass du das sagst, weil da kommen, glaube ich, auch einfach zwei Dinge zusammen, die beide diese Richtung fördern. Zum einen, ne, der Branchenjournalismus an sich, der immer schon, auch in eben Stefan zum Beispiel, kommt ja ganz stark noch aus der Printzeit, wo also solche Branchenmagazine wie eben Gamesmarkt, wie Kressköpfe im Journalismus zum Beispiel, die kamen halt wöchentlich oder monatlich in dein Medienhaus und dann hast du dir da die Infos rausgeholt, die du gebraucht hast. Das heißt, der B2B-Journalismus war immer schon auf knappe Informationen und konzises auf den Punkt bringen, anders als die Sätze, die Pascal Wagner so in ein Mikrofon spricht, aus. Das ist die eine Richtung, wo das einfach, glaube ich, sich tradiert hat. Und zum anderen, ich bin ja reingestolpert quasi als Consumer, als Prosumer, sagt, glaube ich, das Kapitalismus-Brain, also als jemand, der schon Texte geschrieben hat, in durchaus auch professionellem Kontext über Spiele, aber halt nicht aus der Branche kommt und auch nicht aus dem Journalismus kommt. Also auch nicht im Studium gelernt hat, wie SEO funktioniert und sein ganzes Gehirn drauf ausgerichtet hat. Und dann, ich schreibe halt so, wie ich gerne lesen würde. Ne? Das stimmt nicht immer, gerade im akademischen Kontext mache ich zu lange Sätze, genauso wie ich sie rede. Aber dieses, ja, ich brauche doch jetzt die News, nicht strecken, wenn die News ist, hier ist eine Award-Einreichung offen und ihr, liebe Developer, könnt jetzt eure Awards einreichen, dann sind das halt 1,5 Absätze, weil ich unten noch kurz erkläre, was das für ein Award ist und nicht 14 Absätze, weil ich erstmal den Google SEO-Crawler darauf aufmerksam machen muss, dass ich hier über Game Award XY rede und er mich doch bitte auf der Google-Seite anzeigen soll.
Ja. Jetzt klingt das ja alles nach einem Plan, der aufzugehen scheint. Du hast vorhin schon vorsichtig gesagt, die Ampel, die scheint auf grün zu zeigen, was so euer Wunsch angeht, wie sich die Webseite nach der Übernahme jetzt entwickeln sollte, wie sich die Profitabilität entwickeln sollte. Du hast außerdem erzählt, ne, von der neuen Webseite, die übrigens auch sehr schön geworden ist, also einfach schön anzusehen, dass das Mitgliedermodell läuft jetzt nochmal frisch an. Gibt's denn aber trotzdem Dinge, und die gibt es mit Sicherheit, aber welche konkret, wo du davor sitzt und denkst so, also im positiven Sinne, das ist eine Herausforderung, das beschäftigt uns gerade, daran müssen wir arbeiten, gibt's da etwas?
Ja, und das ist ein, ich würde sagen, zweites Standbein, was wir uns aufbauen wollen und wo ich sehr viel Zeit aktuell reinstecke. Und das ist die Schiene mit den Event-Magazinen. Also das mit der Gamescom, da sind wir so ein bisschen drüber. Wir haben uns da ein schönes kleines Polster aufgebaut. Ich kann auch erfreut hier schon mal hinausposaunen in die Welt, dass Gamescom 2026 steht. Also selbst wenn wir alle feststellen, oh, wir sind ja pleite, das funktioniert ja gar nicht. Gamescom 2026 machen wir trotzdem das Magazin. Also so lange gibt's uns auf jeden Fall. Aber ich möchte oder wir möchten aus dieser, das klingt jetzt so stumpf, Business Speak, aber aus dieser Expertise, die das einfach ist, weil innerhalb weniger Wochen diese Magazine so zu machen, dass nicht nur alle wichtigen Infos von der Messe drin sind und die korrekten Hallenpläne drin sind und dann vielleicht auch noch interessante Sachen drinstehen und die dann auch noch auf der Messe fertig machen, im Zweifelsfall, wenn es eine mehrtägige Messe ist, wo News verkündet werden und die am nächsten Morgen gedruckt überall an allen Eingängen verteilen zu können. Da steckt eine Masse an auch logistischem Vorwissen drin, die ich gerne anders auch nutzen möchte und anders im Sinne von, wir möchten das für andere Events auch machen. Und das muss man aufbauen, ne? Man muss sich erstmal bekannt machen. Man muss mit diesen Events reden, muss erstmal rausfinden, brauchen die überhaupt ein Heft? Wollen die ein Heft? Oder wollen die, da kommt's dann, da geht's dann schön, zumindest auch in den anderen Bereich, den wir machen, in Gamesmarkt, in Newsletter-Werbung und sowas. Wollen die vielleicht eher, dass ihr Event bekannter wird? Dann kann man vielleicht was über den Newsletter machen und so weiter. Aber diese Sache mit den Eventheften, das ist mir was ganz Wichtiges, weil ich das so toll finde, selber was in der Hand zu haben. Ich bin jemand, der als Kind nie GameStar oder sowas gelesen hat. Ich hatte keine Games-Magazine und ich habe das erst jetzt in den letzten paar Jahren zu schätzen gelernt, nicht zum Beispiel auf einer Messe so eine Event-App aufzumachen und da dann effektiv nicht zu finden, wo ich hin muss, weil ich die Map nicht richtig scrollen kann oder weil gerade zu viele Leute das 5G benutzen und ich die App nicht laden kann und so Zeug. Und ja, deswegen, ich will so ein Heft in der Hand haben. Und glücklicherweise sind wir da nicht die Einzigen, die so denken, weil, also auch kann ich jetzt liebevolle Werbung quasi für die Konkurrenz machen, weil wenn man zum Beispiel zur Polaris guckt nach Hamburg, ein Event, das dir ja, glaube ich, auch nahesteht, weil du dieses Jahr dort einen Vortrag gehalten hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder auf einer Bühne warst, gell?
Das ist nicht richtig, aber ich bin sehr gerne da.
Lalalala, das war ein anderes Hamburger Event. Dom kennt die Polaris. Ja, die haben zum Beispiel seit letztem Jahr haben die auch ein Messemagazin, was gemacht wird von einem anderen kleinen Verlag, was sehr hübsch ist, wo, glaube ich, dieses Jahr auch ein Pin bei lag. Und ja, wir sind jetzt mit einem anderen bayerischen Event sind wir im Gespräch, dass wir für die so ein Heft machen. Ich tingle auch über diverse Anime-Messen zum Beispiel, weil in der Anime-Messen-Kultur ist dieses sogenannte Conbook, diese, wo du dann auch die Unterschriften von den Artists reinmachen kannst und Polaroids einkleben kannst und das Programm ist natürlich drin und die Cosplay-Regeln sind vorne mit drin und sowas. Es ist ganz, ganz üblich so, ne? Also da ist das Printheft auch noch tief verankert. Und wir, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich habe hier eine Schreinermesse, und ich brauche hier so ein Magazin mit Holzhammer-Werbung und Hallenplänen, dann schreie ich natürlich auch hier, ne? Weil das ist einfach ein übertragbarer Skill mit diesem Print-Service. Wir haben Partner, Druckereien im Wesentlichen in ganz Europa. Wenn es drauf ankommt, können wir auch hier auf den Knopf drücken und in Brasilien lässt uns jemand Magazine raus. Und das sind halt einfach Sachen, die sollte man nutzen, wenn man einen Verlag, einen Kleinverlag aufbauen möchte, mit dem man überleben will. Und das gucke ich mir gerade so an, ja.
Ich finde das echt lustig zu hören, dass so ein Anachronismus auf eine Weise wie so ein Heft, was ja normalerweise immer ein Symbol ist für, okay, das braucht kein Mensch mehr, niemand liest das, alles online, 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 ausgerechnet in dem Bereich, in dem ihr euch bewegt, auch im Rahmen von Eventmagazinen, ein so wichtiges Standbein sein kann. Also es ist wirklich spannend zu hören, ich hatte das so noch nie auf dem Schirm.
Tja, Anachronismen, Dom. Sprich doch mal mit Black Screen Records aus Köln über Vinyl.
Ja, sehr gut, ja, richtig. Ich habe noch eine letzte Frage zum Ende unseres Gesprächs und zwar jetzt noch mal ein bisschen Fantasieland, aber ich war einfach neugierig, was du darauf jetzt antworten wirst. Und zwar, wenn du, jetzt stell dir das mal vor, das Zehnfache eures jetzigen Budgets zur Verfügung hättest, in was würdest du das Geld am liebsten investieren? In welche Idee, in welches Format, in welche Funktionen? Das würde mich brennend interessieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde gern Menschen bezahlen können. Oh, also ja. So auch im Sinne von, ich habe ja auch als Freelance-Autor gearbeitet und Artikel für 100 Euro geschrieben. Und ich möchte das, ich hasse das. Also jetzt nichts gegen diverse Medien, die 100 Euro für einen Text zahlen. Es gibt diverse kleine Medien, die selbst aus der eigenen Tasche, also wo die Leute, die das machen, aus der eigenen Tasche das bezahlen, damit sie überhaupt was bezahlen können, was auch wirklich toll ist, dass sowas überhaupt gibt. Aber Freelance Games Journalismus ist unterbezahlt, wird ausgenutzt, weil es viele Leute gibt, die das machen möchten. Und also, wenn ich halt selber auch auf der Suche nach Jobs sehe, es gibt ganz viele Juniorstellen, auf die sich dann die ganzen Seniors bewerben müssen, in Klammern, weil sie rausgeworfen wurden. Und ich würde einfach gerne Menschen, RedakteurInnen anstellen können, zu Preisen, zu Gehältern, über die ich mich selber gefreut hätte, so. Also mehr von dem, was wir schon machen, aber mit mehr Leuten, fände ich toll.
Ja, aber das ist doch ein schöner Wunsch und ich hoffe vor allem auch, und das meine ich ganz ernst, dass sich das weiterhin so positiv entwickelt, wie es sich zu entwickeln scheint und wir nächstes Jahr dann irgendwann nach der Gamescom offenbar zusammenkommen können und sagen können, alles klar, Gamesmarkt gibt's weiterhin und es ist vielleicht sogar auf eine ganz neue Stufe gerückt. Das wäre doch was.
Das wäre schön. Also in 6 Monaten dann wieder zum halbjährlichen Prostata-Check.
Ja. 6 Monate, krass. Das ist also ein bisschen länger, aber es ist bald schon wieder, ne? Also
nein, die Gamescom meine ich. Wir haben Ende November. Das heißt, wir haben jetzt 9, 10 Monate haben wir jetzt.
Das geht auch schnell rum. Ich sag's dir, ja, Mensch. Aber apropos schnell rum, auch dieses Gespräch war von diesem Phänomen betroffen. Ich habe sehr genossen und fand es vor allem auch ungemein wertvoll, mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen. Hier und da, ne? Ich denke an die Gamescom zurück, zum Auftakt der Gamescom. Sprachen wir ja schon so mal quasi informell so ein bisschen über Gamesmarkt und was sich da so tut. Und jetzt mal einen ganz aktuellen Stand von dir zu bekommen, hochinteressant. Also vielen Dank für die Einblicke, wirklich.
Ja, gerne. Du schickst es dann vorher noch an meinen Anwalt, ne? Dann lasse ich das noch einmal durchchecken.
Vor allem, ich knall dir die Maus auf die Ohren links und rechts. Ich höre schon wieder das Klicken. Ich drehe durch. Ich drehe durch, Leute.
Ihr habt nichts gehört. Ich bin professioneller Game-Journalist und ich weiß, wie man so ein Podcast-Mikrofon bedient.
Deswegen, ich muss danach erstmal 28 Mal um den Block rennen, um diesen Stress wieder abzubauen. Nein, aber vielen Dank dir. Also wie gesagt, da von Herzen für die Zeit und all das. Ich drücke die Daumen, dass das alles sich toll weiterentwickelt. Ich habe schon gesagt, aber ich sag's nochmal. Und dass wir uns dann in ein paar Monaten hier wiederhören und gucken, wie es in die nächste Etappe dann weitergeht. Toll, du.
Ja. Danke dir und genau, guckt bei uns vorbei und ja. Lasst ein Abo für den Newsletter da. Es kostet euch nichts und ihr kriegt ganz, ganz viele tolle News.
So ist das. Und damit winke ich dir zu. Vielen Dank nochmal. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder.
Tschüss.
So, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine ganz große Freude, Pascal Wagner begrüßen zu dürfen, aber auch euch in der Zuhörerschaft wissen zu können. Schöne Sache. Vielen Dank auch für alle Menschen, die in den letzten Wochen ihren Weg zum Steady-Abo gefunden haben für OrkiCool. Ich traue es mich ja gar nicht auszusprechen, aber es ist der Wahnsinn, wie sehr dieses Projekt in den letzten Wochen alleine gewachsen ist. Fast auch ein bisschen gruselig, aber ich finde es ganz schön und großartig. Falls ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. Ich kann euch jetzt schon verraten, worum es geht. Jeden Dienstag und Freitag mindestens extra Folgen. Mit Herz und Liebe und Fachwissen produziert vom OKCOOL-Team Lea Irion, Rainer Siegel, Geraldine Hohmann, Christian Huberts, viele weitere, die immer mal wieder dazukommen und Gäste. Ich danke euch allen, diesen Menschen und euch da draußen für den Support, fürs Zuhören, für alles Weitere. Wir hören uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder mit einer neuen Folge OKCOOL trifft oder, wenn ihr wollt, schon früher am Dienstag oder am Freitag. Tschüssi!